Ja, Amen dazu. Jesus, meine Hoffnung lebt. Letzte Woche hatte ich noch gedacht, als Alex dieses Lied rausgesucht hatte, und ich hatte ja mein Thema schon im Hinterkopf, und da dachte ich, hätte auch gut bei uns gepasst. Und schön, dass ihr nochmal getauscht habt mit den Liedern, ohne dass ich das jetzt wusste. Aber super. Auch was bisher vorher war, es passt super alles ins Thema, in den Rahmen rein, bin ich sehr, sehr froh und dankbar. So viel vorweg, es wird nicht nur einen Hoffnungsschimmer geben, es wird noch ein Flammenmeer geben. Nicht der Adventskranz. Ja, es geht um Hoffnung. Und wenn wir ehrlich sind, gerade jetzt hier in dieser dunklen Zeit, in zum Teil auch herausfordernden, traurigen Zeit, da ist es doch eigentlich eher das Gegenteil. Menschen sind unsicher, sie leben zurückgezogen, mal egal, ob gewollt oder ungewollt. Sie haben viele Fragen, Sorgen, Ängste und Nöte. Und in Gesprächen, sofern sie überhaupt denn stattfinden, da kommt das auch immer wieder hoch. Diese Themen, was Tina eben auch schon angesprochen hat, wo wir in einer Welt voller Dunkelheit leben, wo viele Fragen offen sind, wo viele Ängste ganz einfach nochmal hochkommen. Was macht uns Angst? Oder du hast es Sorgen genannt. Ich habe mal einige Schlagworte aufgeschrieben, fasse sie auch gleich nochmal zusammen. Zum Beispiel Unverständnis, Angst zu versagen, häufig auf der Arbeit, die Arbeitsanforderung wird immer höher, es wird immer mehr verlangt mit immer weniger Leuten, Stellen werden abgebaut und man steht ganz einfach unter Leistungsdruck. Oder traumatische Ereignisse, Kriege, die das vielleicht auslösen, Migranten, die das alles durchleben mussten, Missbrauch und Gewalt in Familien, vielleicht ein schlimmer Unfall, der das all verursacht hat. Oder auch die finanzielle Lage ist bei vielen sehr, sehr dünn geworden. Kurzarbeit, Inflation, sie verschärfen das Ganze noch. Unbekanntes oder Zukunftsfragen, wie wird es weitergehen? Steigen die Corona-Zahlen? Bleibe ich verschont? Behalte ich meinen Arbeitsplatz? Besonders jetzt zum Jahreswechsel fragen sich viele, was wird das neue Jahr bringen? Und auch Zwischenmenschliches kocht immer wieder hoch. Hält meine Beziehung? Wie geht man miteinander um? Auch wenn mein Gesprächspartner vielleicht anderer Meinung ist, kann ich den anderen stehen lassen, auch wenn ich vielleicht anderer Meinung bin? Vieles macht Angst. Auch wenn ich vielleicht nur einer von 80 Millionen bin und meine hinten runterzufallen. Vielleicht auch verbunden mit der Frage, was kann ich schon verändern? Fast wöchentlich ändern sich irgendwelche Gesetze und Verordnungen und auch die Grundrechte sind gehörig am Wackeln. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Würde des Menschen schon lange nicht mehr unantastbar ist. Kann man über einige Themen noch frei entscheiden oder wird nicht sogar ein sanfter Druck ausgeübt? All die Fragen und Punkte habe ich mal in der nächsten Folie zusammengefasst. Es ist nur ein Teil, leider noch viel, viel mehr. Was sagt uns die Bibel dazu? Ich denke, wir stimmen überein, wenn ich sage, wir leben in einer Welt voller Dunkelheit, aber dennoch gibt es Hoffnung. Ich habe das schon hin und wieder mal in einer Predigt erwähnt, wir als Christen leben in einer GmbH, einer Gemeinschaft mit einer begründeten Hoffnung. Und worin diese Hoffnung verankert ist, darauf möchte ich heute näher eingehen. Worum soll es heute gehen? Es geht um Hoffnung in dunklen Zeiten. Wir schauen auf P, einem Hoffnungsträger mit Startschwierigkeiten, und auf J, unserem eigentlichen Hoffnungsträger. Bevor ich noch mal tiefer ins Thema einsteige, möchte ich noch mal beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du mehr bist als ein Hoffnungsschimmer, dass du unser Licht in dunklen Zeiten bist, das Licht der Welt, das das Dunkel erhellt, das uns Orientierung gibt und das für uns da ist. Danke, Herr, dass du der Grund aller Hoffnung bist Ich möchte dich bitten, dass du jetzt Reden, Hören und Tun segnest. Amen. Hoffnung in dunklen Zeiten. Zugegeben, manchen bleibt das Thema Hoffnung im Halse stecken. Wir haben schon einen kleinen Blick auf die Begleitumstände geworfen und auch besonders auf die Angst, die uns zu schaffen macht. Ich hatte ein paar Themen zu den dunklen Zeiten genannt und das betrifft ja nicht nur die dunklen Tage, die wir jetzt gerade oder die kurzen Tage, die wir jetzt gerade haben. Man könnte es auch dunkle Täler nennen, Krisen, Zitronentage, Tunnel oder wie auch immer. Wahrscheinlich kennt ihr sie auch. Und gerade jetzt ist Hoffnung gefragt. Gerade jetzt wird sie dringend gebraucht. Dass diese Situation nicht neu ist, sagt uns die Bibel. Wir machen einen kleinen Zeitsprung, 2600 Jahre zurück, und gehen in die babylonische Gefangenschaft. Das Volk Israel steckt in einer dicken, fetten Krise. Und entgegengesetzt der Situation von heute war das Volk damals selbst an ihrem Dilemma schuld. Durch Ungehorsam war die Beziehung zu Gott aufs Massivste verletzt worden. Was war passiert? Die Israeliten wenden sich immer wieder vom Herrn ab. In einer Beziehung würde man es Fremdgehen nennen. Sie lassen sich auf andere Götter ein, Baal, Asherah und wie sie alle heißen. Sie vertrauen dem Gott Israels nicht. Ja, vielmehr lieber auf ihre eigene Kraft oder auf die Unterstützung von anderen Reichen. Aber dennoch, all das hält nicht. Gott wirbt immer wieder um sein Volk. Er ringt darum, dass sie ihm vertrauen sollen. Besonders durch Jesaja sagt er, vertraut dem Herrn für immer, denn Gott, der Herr, ist ein ewiger Fels. Aber das Volk Israel ist nicht stiller. Es geht nicht auf die Knie, es wendet sich nicht dem Herrn zu. Immer und immer wieder bemüht sich der Herr, immer wieder hat er Geduld, aber es passiert nichts. Zumindest nichts in Richtung Gott. Das Volk Israel ist halsstarrig, vertraut auf die eigene Stärke oder schaut auf die Umstände, aber nicht auf das Fundament. Und wir? Sind wir so viel anders als das Volk Israel? Worauf vertrauen wir in stürmischen Zeiten? Wer ist unser Fundament, unser Fels? Worauf ist unsere Hoffnung begründet? Trauen wir auf ärztliche Stärke, auf das Gesundheitswesen oder Finanzen, die jetzt bei der Inflation dahinschmelzen? Oder Quoten, Statistiken oder was auch immer. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, wie ein Einsiedler irgendwo ganz alleine für sich zu leben, als Selbstversorger ohne Strom, ohne Wasser, unabhängig zu sein und abgeschnitten von der Welt in einer Blase. Es geht auch nicht darum, um eine grenzenlose Rebellion gegen alles und jeden aufzurufen. Aber es bleibt die Frage, wer darf mein Leben bestimmen? Auf wen oder was richte ich mein Leben aus? Wer darf mich korrigieren? Wer ist denn nun mein Hoffnungsträger? Besonders dann, wenn alles knüppeldick kommt. Gibt es dann noch Hoffnung? Ich behaupte mal ja. Und das möchte ich auch begründen. Wir schauen noch einmal auf das Volk Israel und die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Die Krise ist unabwendbar. Zu groß war der Ungehorsam. Aber dennoch erweist sich der Herr als Hoffnungsträger. Er begrenzt die Gefangenschaft. Er legt sich sogar viele Jahre und Jahrzehnte vorher fest. Lest einmal unter diesem Aspekt Jesaja und auch Jeremia. Besonders Jesaja hat lange vor dem Exil gelebt. Und da erleben wir Prophetie pur, Verheißung. Zusagen für die Zukunft, wo man lesen und hören kann, dass Gott barmherzig ist. Zum Beispiel, die Zeit der Gefangenschaft ist begrenzt. Gott legt sich fest, 70 Jahre. Man liest sogar im Voraus, welcher König sie beenden wird, namentlich. Und das ist nicht irgendein König, das ist der Feind, der Perserkönig Kyros. Er leitet die Wende ein und schickt die Juden wieder in ihre Heimat zurück, um den Tempel wieder aufzubauen. Gott zeigt seine Barmherzigkeit. Er schenkt trotz allem Ungehorsam einen Lichtblick, einen Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels. So ist Gott. Geht nicht, gibt es bei ihm nicht. Sein Lichtblick bedeutet, dein Dunkel hat ein Ende. Es ist begrenzt. Gott sagt, ich habe das letzte Wort, ich schreibe die Weltgeschichte. Und ganz konkret spricht es Gott in Jeremia 29 zu. Ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, weil mein Wort gilt. Ich finde das so ermutigend, von dem Volk Israel zu lernen. Gott hat die Welt in Händen. Er ist unsere Hoffnung. Davon hören wir noch mehr. Mit dem Volk Israel fängt er in Juda wieder neu an und lässt den Tempel wieder aufbauen. Die Israeliten haben Zukunft und wir auch. Warum? Weil wir den Herrn an der Seite haben. Im Alten Testament, aber auch darüber hinaus, schimmert immer wieder schon mal diese Hoffnung durch. Ein weiterer Vers, der dies verdeutlicht und sogar auf Jesus hinweist, Altes Testament, ist im Psalm 130, Vers 5. Dort heißt es, ein Pilgerlied, ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn. Ich warte auf sein erlösendes Wort. Die Pilger haben sich jedes Jahr auf dem Weg nach Jerusalem wieder daran erinnert. Woher kommt denn ihre Hilfe? Ihre Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und da reicht ein erlösendes Wort, ähnlich wie Jesus es gehandhabt hat bei der Stillung des Sturms. Ein kurzer Satz, wo er sagt, sei stille, und der Sturm verstummt. Auch heute braucht der Herr nur ein Wort zu sagen, und es ändert sich alles. Wir wollen nicht müde werden, den Schöpfer des Universums immer wieder anzuflehen und ihn darum zu bitten. Das fleischgewordene Wort, Jesus, der Mensch geworden ist, er ist unsere Hoffnung. Und das dürfen wir zu Weihnachten und auch das ganze Jahr immer wieder feiern. Und daran wollen wir immer wieder denken. Jesus ist unsere Erlösung. In ihm haben wir Hoffnung. So viel kann man schon mal sagen. Wenn man in der Bibel nach Hoffnung googelt, dieses Stichwort eingibt, dann gibt es 127 Treffer, häufig in den Psalmen, aber auch häufig bei Jesaja oder Jeremia. Und der Zeitpunkt, die Situation, der Rahmen, wo es hineinspricht, das waren meistens dunkle Zeiten. Rüdiger hat es letzte Woche auch angerissen, bei Naomi und Ruth. Es war Trauer, es war Hungersnot. Oder denken wir an die kinderlose Hanna, die im Tempel von Silo ihr Herz ausschüttet. David setzt seine Hoffnung auf den Herrn, selbst als Feinde um ihn herum toben. Und auch ein Hiob bekam wieder Zukunft, als der Herr das letzte Wort sprach und all das Verlorene wieder ersetzte. Gott spricht durch den Propheten Jesaja, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein helles Licht. Hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Jesaja hat es schon festgestellt, durch stilles Sein und Hoffen werden wir stark sein. Das hat Gott nicht nur den Juden damals empfohlen, sondern das gilt auch heute. Stilles Sein und Hoffen. In die Stille gehen, sich an den Herrn wenden, ihm vertrauen. Und er wird unser Vertrauen belohnen. Er schenkt uns wieder Kraft, Perspektive und Zukunft, auch wenn wir sie vielleicht zwischenzeitlich aus den Augen verloren haben. Diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Christen haben Zukunft, weil sie einen Gott der Hoffnung haben. Und das soll auch jedes Licht immer wieder zeigen. Jesus als das Licht der Welt, er ist unsere Hoffnung. Er macht unser Dunkel wieder hell. Mein zweiter Punkt. Ein Hoffnungsträger mit Startschwierigkeiten. Ich möchte kurz von P berichten. P steht für die Impulsiven, für die Macher, also quasi für Heikes und wie sie alle heißen, die die Ärmel hochkrempeln, die bereit sind, so ziemlich alles für den Herrn zu machen. Der P, den ich meine, der war sogar bereit, für den Herrn zu sterben. P war immer da. Er war also gewissermaßen im Kernteam von Jesus, bei der Taufe, bei der Verklärung und sogar in Gethsemane, als Jesus am Limit war. Jesus ringt im Gebet. Er fragt, ist das wirklich der Weg? Jesus betet, er schwitzt, er ist im Ausnahmezustand und er braucht Unterstützung. Unterstützung von seinen Freunden, von seinen Jüngern, auch von P. Und das, worum Jesus bittet, ist an für sich nicht schwer. Wachen und beten müsste doch eigentlich machbar sein. Aber P und die Donnersöhne sind nur auf Standby. Kurzes Schläfchen. Ihr kennt die Geschichte. P, unser Hoffnungsträger, knickt ein. Szenenwechsel. P setzt sich ein, Hoffnungskurve steil nach oben. Mit Schwert und Einsatz versucht er, die Gefangennahme zu verhindern. P hat seine eigene Vorstellung von Gottes Reich. Hier hilft er auch mal nach, notfalls mit Gewalt. Aber Jesus hat einen anderen Weg. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege nicht unsere Wege. P versucht es mit Gewalt, aber es geht nicht mit Heer oder Kraft, nicht nach unseren eigenen Vorstellungen oder mit unseren Mitteln. Gott ist der Herr der Geschichte, er ist A und O, Alpha und Omega. Den Weg ans Kreuz hat P damit nicht verhindert, Gott sei Dank. Und das nächste Kapitel hätte P am liebsten verhindert. Er hätte es gelöscht, die Seiten aus seiner Biografie herausgerissen. Jetzt beginnt ein dunkler Abschnitt. P ist absolut auf dem falschen Fuß erwischt. Zur Erinnerung, P war sogar bereit, für den Herrn zu sterben. P wird jetzt ganz konkret angesprochen, ob er denn nicht einer von den Jüngern aus Galiläa sei, wo doch sein Dialekt unverkennbar ist. P leugnet, und das nicht nur einmal, sondern sogar dreimal. Sieht so ein Hoffnungsträger aus? P, mit dem Jesus eigentlich Gemeinde bauen wollte, der Fels, auf den Jesus aufbauen wollte, ist zu einem kleinen Steinchen geworden, das auch noch zu zerbröseln droht. Aber auch hier zeigt sich Gott barmherzig. Liebevoll geht Jesus auf P ein. Er arbeitet es seelsorgerlich wieder auf. Dreimal versagt und dreimal gefragt, hast du mich lieb? Und P beteuert seine Liebe. Und der Herr beruft ihn erneut und setzt ihn wieder ein, um Gemeinde zu bauen. Und das hat er auch tatsächlich getan. Lest doch mal die Apostelgeschichte, besonders die ersten 12 Kapitel oder auch die beiden Petrusbriefe, wie P gereift ist. Warum erzähle ich die Geschichte von P, dem Hoffnungsträger mit Startschwierigkeiten? Zum einen, weil sie so menschlich ist, weil wir uns darin wiederfinden können. P's Formkurve ist mal oben, mal unten, wie eine Sinuskurve, wie ein Wellenbad. Und dennoch baut Jesus Gemeinde mit ihm. Dennoch wird P zum Hoffnungsboten und er fordert auch uns auf, 1. Petrus 3, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in uns steckt. Und das möchte ich von P lernen, mutig zu sein, die Hoffnung zu bezeugen, mich vom Herrn gebrauchen zu lassen. Und wenn es dir oder auch mir an eigener Stärke fehlt, dann gestehe deine Schwäche. Es ist ein Zeichen von Stärke, Schwäche einzugestehen. Gerade dann kann Gott stark werden. Das hat er in einem schwachen Petrus bewiesen und das wird auch Gott an dir und mir bewirken, wenn wir ihn bitten und ihn gewähren lassen. Was können wir von Petrus lernen? Was aus seiner Verbindung zu Jesus? Jesus setzt Vertrauen in dich und mich und in deinen und meinen Glauben. Jesus betet sogar für unseren Glauben. Und Jesus fragt dich und mich, hast du mich lieb? Was wirst du antworten? Wie Petrus damals, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Welche Hoffnung steckt in uns? In wem ist sie begründet? Einerseits können wir schon von Petrus lernen, einen Menschen mit Hochs und Tiefs. Aber wir wollen jetzt den Blick auf das absolute Vorbild werfen, worin wirklich unsere Hoffnung begründet ist, wer die Quelle aller Hoffnung ist, wer nicht nur ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont ist, wie ein Silberstreif, sondern der wie ein Flammenmeer ist, ein Flammenmeer der Hoffnung. Mein dritter Punkt. Hoffnung ist nichts Vages. Hoffnung im christlichen Sinne bedeutet, sich auf Gott auszurichten. Hoffnung im christlichen Sinne bedeutet, sich auf Gott auszurichten. Und das ist weit mehr als nur mal eine Situation, Gott anzubefehlen. Das ist Gott das Leben anzuvertrauen und sich auf Gott auszurichten. Wir sind jetzt in der Zeit des Advents. Wir erinnern uns an das erste Kommen Jesu. Gott wird Mensch, er wird sichtbar und erfahrbar. Jesus wird einer von uns. In der Adventszeit wurden früher immer wieder Karten verschickt. Heute macht man das vielleicht mit WhatsApp. Freunden schickt man vielleicht eine Karte oder Bekannten. Enge Freunde erhalten vielleicht sogar ein Geschenk. Aber zu Menschen, die wir wirklich lieb haben, da gehen wir persönlich hin. Jesus kam persönlich auf diese Erde, weil er uns so lieb hat und weil wir es ihm wert sind. Jesus versteht uns wie kein Zweiter. Warum? Weil er alles selbst auch erlebt hat. Gott wird Mensch und in Jesus erfüllt sich alles, was schon im Alten Testament, besonders durch die Propheten, angekündigt wurde. David hat all seine Hoffnungen auf den Herrn gesetzt. Er wusste, der gute Hirte wird ihn auf rechter Straße führen. Gutes und Barmherzigkeit werden ihm folgen, ein Leben lang. Seine Hoffnung sollte sich später in Jesus erfüllen. Und deshalb darf nicht nur ein David im Hause des Herrn bleiben, ein Leben lang. Wie hieß es in Psalm 130? Ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn. Ich warte auf sein erlösendes Wort. Jesus ist dieses erlösende und fleischgewordene Wort. In ihm haben wir Erlösung. Erlösung durch sein Blut, Erlösung von unserer Schuld, Erlösung von allem, was uns jetzt und hier und heute das Leben schwer macht. Jesus macht uns frei von den Sorgen, frei von Zwängen, frei von Unverständnis. Bei ihm hat Unrecht keinen Platz. Jesus kann Krankheiten ein Ende machen. Er hat dem Tod den Stachel gezogen und alles Gift und allen Schrecken genommen, weil er der Sieger ist, weil er alles neu macht und weil er auferstanden ist. Das ist unsere Hoffnung. Schrecken und Schatten weichen dem Licht Jesu, der Sieger über allem ist. Jesus ist der Herr, Herr über alle Wellen, die über uns hereinbrechen. Ich hatte es schon mal gesagt, dass es niemanden gibt, den Gott nicht liebt, den Gott nicht gewollt hat. Das gilt für Gottes Reich und das gilt auch für die Gemeinde. In den letzten Tagen hat es da wohl Missverständnisse gegeben und deswegen möchte ich das nochmal sagen. Die Tür steht für jeden offen, auch hier in der Gemeinde. Wenn der Herr sich die Mühe macht, sogar jedes Haar zu zählen, sollte es ihm dann egal sein, wie es den Menschenkindern geht? Absolut nicht. Er hat das Weltgeschehen im Blick, auch wenn für uns vielleicht noch Fragen offen sind. Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Er ist der Friedefürst und er ist absolut souverän. Es gibt nichts, was Gott nicht vollbringen kann und er hat die Kontrolle. Gott umfasst alles, alle Bereiche meines Lebens. Wir dürfen Hoffnung haben, weil wir einen Gott der Hoffnung haben. Unsere Hoffnung ist in Jesus begründet. Und besonders deutlich wird sie, was sie ausmacht und wie wichtig sie ist, wenn wir uns einmal kurz vorstellen, was wegfällt, was es nicht gäbe, wenn es Jesus nicht gibt, wenn er nicht Mensch geworden wäre, wenn er nicht für uns geboren, gestorben und auferstanden wäre. Was wäre denn dann? Ganz einfach, wir hätten keine Hoffnung und wären verloren. Wir wären nicht mit Gott versöhnt, wir wüssten nicht, was Vergebung bedeutet. Wir könnten nie so deutlich Gottes Liebe erkennen, wo sie doch in Jesus erfahrbar wurde, sichtbar wurde. Unser Leben würde, wenn es hochkommt, 70 oder 80 Jahre dauern. Es wäre voller Mühe und Arbeit, aber wäre spätestens dann zu Ende. Ewiges Leben würden wir ohne Jesus nicht bekommen. Ständige Gemeinschaft in der Herrlichkeit Gottes wäre für uns ein Fremdwort. Sie bliebe uns verwehrt. An der Stelle möchte ich nochmal Peters Aussage über den Kolosserbrief ergänzen und erwähnen, weil es nicht oft genug gesagt werden kann. Jesus allein. Jesus genügt. Nichts anderes bringt uns Rettung. Es gibt in keinem anderen das Heil. Jesus ist unser Flammenmeer der Hoffnung. Wenn wir uns an Jesus hängen, gibt es keinen Winkel mehr, wo Dunkel herrscht, weil Jesus dieses Dunkel beseitigen kann. Und eine weitere Facette unserer Hoffnung, die möchte ich noch hinzufügen, was auch Peter immer wieder betont. Besonders in der Adventszeit wollen wir nicht nur auf das erste Kommen Jesu schauen, wo er Baby war, wo er im Stall in der Krippe lag, sondern wir wollen auf das zweite Kommen schauen, wo er als König mit himmlischen Herrschern kommen wird. Und Kinder Gottes dürfen dem getrost entgegensehen. Das soll uns Hoffnung geben und alle Angst rauben. Jesus steht über allem. Er tritt dann endgültig seine Herrschaft an, die schon jetzt begonnen hat, die immer wieder auch in unser Leben hineinragt, wenn wir ihn regieren lassen. Sie wird vollendet, wenn unser Herr wiederkommt. Hoffnung ist also nicht nur ein Trostpflaster für eine bestimmte Situation, die man, naja, dann übersteht. Hoffnung ist auf ein Endziel ausgerichtet. Hoffnung ist die Perspektive, die uns im Glauben erschlossen wird. Und ich glaube, der Inbegriff aller Hoffnung ist nachzulesen in Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der Heilige Geist hat dafür schon eine Anzahlung gemacht. Dank Jesus dürfen wir ewiges Leben erhalten. Es hat schon begonnen. In ewiger Gemeinschaft mit dem Herrn. Was bedeutet Advent? Advent heißt für mich ein dankbarer Rückblick auf das, was Gott schon getan hat und eine freudige Erwartung auf das, was er noch tun wird. Ich komme zum Schluss. Worauf gründest du deine Hoffnung? Und wie kann Jesus dir dabei helfen? Vielleicht, dass die Pandemie endet, dann bete doch dafür. Schlachten werden im Gebet geschlagen. Dass man verständnisvoller miteinander umgeht, fange du damit an. Lass dich von Jesus prägen, wie er Menschen behandelt. Erinnere dich daran, dass Gott größer ist, dass Jesus allein genügt. Vertraue darauf, dass Gott dich hält. Erinnere dich daran, was Gott schon getan hat und erwarte freudig, dass er wiederkommt und dass er die Welt in Händen hat. Vertraue auf den Herrn für immer. Er ist ein ewiger Fels. Es ist gut zu wissen, Jesus macht unser Dunkel hell. Ich bete nochmal. Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du das Licht der Welt bist, dass du das Flammenmeer der Hoffnung bist, dass du unser Dunkel hell machst, dass du bei uns bist alle Tage bis an der Weltende, dass nur ein Wort genügt und du alles verändern kannst. Herr, du bist unsere Hoffnung für Zeit und Ewigkeit und wir wollen dir danken, dass du Mensch geworden bist, dass du uns den himmlischen Vater so deutlich vor Augen gestellt hast und dass du uns verstehst wie kein Zweiter, weil du alles schon durchlebt hast und du Dinge ändern kannst. Herr, wir wollen uns dir immer wieder neu anbefehlen und unser Leben auf dich hin ausrichten. Herr, du bist Herr über allem. Dafür danken wir dir und dafür preisen wir dich. Amen.